Ich habe als Student eher Kiss FM als Deutschlandfunk gehört.
Oh.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich der Abmahnungsgrund. Aber ich fand das immer wunderbar, wenn da irgendwelche Schülerinnen angerufen haben und sagen, dickes, fettes Fuck you für meine Mathelehrerin. Und da kam halt was raus, ja. Und jetzt muss man die Mathelehrerin dann nicht namentlich an den Pranger stellen. Aber dass wir auch das zulassen, also dass wir auch nicht sagen, es ist immer alles Blümchen und Herzchen, sondern es sind Wutmomente da, es sind Emotionen, die dürfen raus, die müssen raus.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Familienpackung am Mittwoch zum Deep Talk. Wir, das sind Hajo Schumacher.
Hallo.
Journalist, Medienmurkel und Vater seit 33 Jahren mein Gefährte.
Mhm.
Und ich, Suse Schumacher, Psychologin, Mutter und auch Gefährtin.
Buchautorin. Ja, aus den Schöneberger Hinterhofstudios.
Sag mal, Schatz, wer ist denn heute unser Gast?
Was hat uns die Katze denn heute vor die Tür gelegt, hat Kurt Krömer immer gesagt. Ja, ein geschätzter Kollege, ein Weggefährte, auch ein Gefährte, ich würde fast sagen ein Freund. Er würde fast von der Schicht kommen, aber heute ist ein besonderer Tag, dieser Dienstag, weil heute wird dein neues Buch vorgestellt. Lieber Corbinian Frenzel, du moderierst beim Deutschlandradio Kultur die reichweitenstärkste Sendung, das Format Studio 9, Olaf Scholz und Friedrich Merz waren schon da, Micky Beisenherz und Harald Schmidt, Juli C., Annalena Baerbock und manchmal sogar ich. Hallo Corbinian.
Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, endlich mal in diesem wunderbaren Studio zu sein.
Ja, da schaffen es nur die Besten hin. Du hast zusammen mit der ausgesprochen sympathischen und kundigen Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin, ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat man so ein bisschen den Eindruck, das müsste es doch schon lange geben. Gibt's aber nicht, weil ihr euch eines Themas angenommen habt, das uns alle umtreibt, auch hier bei uns im Podcast. Defekte Debatten heißt es, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Und streiten ist ja irgendwie negativ konnotiert, aber in der Demokratie auch irgendwie ganz wichtig. Insofern ist die Debatte, und da müssen wir nicht mit Habermas kommen, ja irgendwie so ein bisschen der Urschleim von allem.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben übrigens auch versucht, ohne Habermas auszukommen. Dann merkt man, wenn man sich in solche Theorien und Gedanken hineinbegibt, wie redet man eigentlich gut miteinander, landet man doch irgendwo immer mal wieder bei Habermas. Mein Lieblingszitat von ihm ist ja, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Aber vielleicht müssen wir nicht gleich mit Habermas anfangen.
Nee, ich würde sagen, den beenden wir an dieser Stelle.
Genau, aber was braucht denn eine gute Kommunikation?
Eine gute Kommunikation braucht, glaube ich, zuallererst die Anerkennung für den anderen, also für die Person, für seine, für ihre Existenz, für die Perspektiven, die eben andere sein können. Aber ich glaube, ganz viele Debatten kranken daran, dass wir uns gar nicht mit den Positionen, den Perspektiven, den Argumenten von anderen aussetzen, sondern eigentlich erstmal klären wollen, ist jemand satisfaktionsfähig? Darf der an der Debatte überhaupt teilnehmen? Sind dessen Positionen etwas, mit dem ich mich überhaupt beschäftigen will? Da stecken wir dann ganz viel Energie rein und ich denke manchmal, das hat verschiedene Nachteile. Wir kommen gar nicht erst in die Debatte, sondern ziehen eigentlich die ganze Zeit Zäune und Grenzen. Und das Zweite ist, wir stoßen damit auch regelmäßig Menschen vor den Kopf, weil es ist ja schon was anderes, ob du jemandem sagst, ich bin von deiner Meinung oder von deiner Perspektive nicht überzeugt, aber signalisiert, aber erzähl mal, vielleicht verstehe ich es dann ja, oder ob man gleich von vornherein sagt, das geht ja gar nicht.
Hängt damit auch zusammen sowas wie, weil ich habe eben gehört, das sind eigentlich Scheindebatten, ne? Wenn wir uns immer drum herum bewegen und gleich einordnen, bewerten, Grenzen ziehen, Gräben ausheben. Hängt damit vielleicht auch zusammen, dass wir überhaupt erstmal wieder ins Zuhören kommen?
Ich glaube ja. Also Scheindebatten ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ich glaube aber auch…
Ganz kurz, Beispiel für eine Scheindebatte.
Ach, es gibt… Wollen wir das jetzt gleich aufmachen? Ich weiß es nicht.
Söder will Kanzler werden. Das war für mich eine Scheindebatte, ja, die diesen ganzen Sommer durch gespielt hat, immer wieder von so komischen Interview-Andeutungen befeuert. Mhm. Gar nicht so sehr von sachlichen Erwägungen oder so. Völlig klar, dass eine viel größere CDU sich von so einer Regionalpartei natürlich nicht treiben lässt. Er hat es trotzdem versucht und wir Journalisten haben alle mitgemacht.
Ja, also ich glaube, was daran kein Schein war, dass er das wahrscheinlich wirklich wollte bis zu dem heutigen Tag.
Schon klar, ich will auch Bundeskanzler werden und trotzdem...
Glaubt dir kein Wort, Schatz.
Aber nein, was, ich finde, du solltest es werden.
Aber was natürlich in der Tat die Scheindebatte ist und die Frage, warum alle eben und vor allem natürlich die Medien drauf mit einsteigen, ist die Frage, ist das eine Debatte, die jenseits von Markus Söder irgendjemandem etwas bringt? Ja, also die das Land weiterbringt, die irgendwie Lösungen bringt für Probleme. Und dann kann man auf jeden Fall sagen, das war eine Scheindebatte. Ich hatte gerade die Migrationsdebatte der letzten Wochen im Hinterkopf, wo man sich ja auch fragen kann, wie viel ist da eigentlich Rhetorik, wie viel soll irgendetwas symbolisieren? Mhm. Während die Menschen, die es aussprechen, vielleicht sogar schon wissen, dass es eigentlich gar keine Lösung beinhaltet. Ich will nicht immer unterstellen, dass das nur Taktik ist. Also ich glaube, auch viele Menschen sind von dem und Politikerinnen und Politiker sind überzeugt von dem, was sie sagen. Aber dennoch, glaube ich, gibt es eine gehörige Portion in der Debatte, wo man das Gefühl hat, nein, das bringt uns keiner Lösung näher, sondern es spaltet eigentlich leider. Mhm.
Genau, das hätte ich nämlich auch gefragt. Warum ist denn die derzeitige Debatte so auf oder Debatten so aufgeheizt und so polarisierend.
Ist das überhaupt?
Und ist es das überhaupt?
Das nur so
ja,
vorne?
Genau.
Ja, ich meine, jede Generation denkt ja immer, sie erlebt die größte Krise. Ne? Wahrscheinlich muss man das immer sozusagen als kleine Prüffrage an sich selbst und die eigene Generation mitgeben. Ja, war es nicht früher auch schon schlimm? Und ich finde das ja immer so interessant. Ne? Also wenn es um Debattenkultur in der Politik geht, dann werden dann die O-Töne von Herbert Wehner eingespielt, Franz Josef Strauß.
Ganz großer Debattenkultur.
Genau, die unglaublich derbe waren. Und das wird dann immer so vorgespielt schaut mal her, damals hat man zwar ordentlich gestritten, aber irgendwie mit Niveau. Ich kann immer dieses sozusagen aber mit Niveau nicht so richtig rauslesen. Ne?
Null.
Und ich denke auch manchmal, ja, was hilft es uns immer, dieser Rückblick? Weil eigentlich ist ja die entscheidende Frage, sind wir mit dem, wie es im Moment ist, zufrieden und haben wir das Gefühl, dass wir damit gut in die Zukunft gehen können? Ich glaube, im Vergleich zu früher gibt es einen Unterschied. Wir haben nicht mehr diesen wunderbaren Demokratie-Wohlstandsspeck, der sich aufgebaut hat in der Bundesrepublik West vor allem, der sich ja nur mäßig gut übertragen hat auf die gesamtdeutsche Republik, haben wir ja gesehen, auch mit den letzten Landtagswahlen, aber immerhin. Und dass dieser Speck damals, glaube ich, dafür gesorgt hat, so diese Erfahrung, Wohlstand, Demokratie, alles wächst irgendwie immer, dass man sich da auch vielleicht die ein oder andere derbere Sache leisten konnte, ohne dass wir gleich gesellschaftlich Schaden genommen haben. Und natürlich, aber das wäre jetzt echt ein großes soziologisches Feld, natürlich eine Gesellschaft mit weniger Individualisierung, mit mehr gemeinsamen Erfahrungen. Das heißt, man hatte vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber man war gemeinsam beim Wehrdienst in der Bundeswehr. Egal, ob eigentlich im Kopfe langhaariger Hippie oder voll überzeugt von seinem Bundeswehr.
Und alle haben Dalli Dalli und Wim Tölke und Wetten,
und
das geguckt.
Großeltern und Eltern hatten vielleicht auch noch eine Kriegserfahrung. Ne? Ja. Das macht ja auch was aus.
Ja, wir hatten alle Nazis als Eltern. Das war eine Gemeinsamkeitserfahrung. Dein Buch oder euer Buch ist in drei Teile geteilt. Einmal die, ich sag mal, erschöpfte Demokratie. Dazu kann man viel sagen, haben wir aber schon. Dann die, ihr nennt es kaputte Kommunikation, also komische Arten und Weisen, sich auseinanderzusetzen. Mich interessiert aber als Journalist, als Wahlbürger, als Mitmensch, auch als Vater, ich bin zwar nicht mal erziehungsberechtigt, aber werde gelegentlich noch gefragt, du hast auch zwei Töchter. Mich interessiert, wie kriegen wir die Debatten wieder heile? Und ja, wir kennen von Steffen Mau jetzt, wie hat er die genannt, Empörungsunternehmer? Die
Polarisierungsunternehmer.
Polarisierungsunternehmer, ich sage jetzt mal so einer wie Julian Reichel, der ist mit seinem Portal News immer gegen alles, funktioniert übrigens ziemlich gut, hat eine Menge Abrufe. Meine Frage ist, wie kommen wir zurück ins Konstruktive? Habe ich von meiner Gattin gelernt, nämlich die Frage, wofür ist diese Krise, diese Debattenkrise eigentlich gut? Und jetzt berat mich mal. Wir sind beide Journalisten. Wir sind alle drei Öffentlichkeitsarbeiter. Und wir wissen auch, wenn wir irgendwas Nettes, irgendwas Verbindendes, irgendwas Nices von uns geben, dann kriegen wir so die 5 Pflichtherzchen. Und wenn wir irgendwas Krawalliges von uns geben, Suse jetzt eher seltener, ist nicht so ihr Naturell, dann kriegst du das 10-fache an Zustimmung. Das heißt, die kaputte Debatte belohnt sich ja hier und da auch selbst.
Auf jeden Fall. Insofern sind wir da auch alle mit im Boot. Ne? Also das ist, man hat ja immer so gerne so diese Entlastungserzählung, ja, also das ist entweder der Populismus, der schuld ist, wer auch immer dieser Populismus ist, oder ne, wenn man eher konservativ tickt, dann sagt man, das ist so dieser woke Wahnsinn, der den Meinungskorridor verengt, ja, im Zweifel ist es Social Media, was schuld
versifft.
Ist. Ne? Also, und natürlich ist, wie bei jeder guten Frage, wenn man nach Lösungen sucht, sollte man erstmal bei sich selbst anfangen. Also natürlich, wenn man in so einer Verantwortungsposition ist, dass man in Mikrofone sprechen darf, kann man sich fragen. Wir haben gerade über die Scheindebatten gesprochen. Ja, machen wir das mit? Also steigen wir darauf ein, wenn die lauten Forderungen kommen zur Migration, wenn sich jemand persönlich nach vorne spielt wie Markus Söder, oder sagen wir, wir beachten das, aber wir machen es dann vielleicht ein bisschen kleiner. Aber natürlich auch als Medienkonsumenten, jeder Bürger, jede Bürgerin, jeder Zeitungsleser, jeder Social-Media-Konsument hat natürlich auch ein Stück weit Verantwortung, ob man sich diesen Reflexen hingibt oder nicht. Also ob man sagt, wow, das ist aber jetzt ein toller Tweet von Hajo, wo er sich wieder richtig aufregt und sagt, Merz kann es nicht. Aber will ich mir nicht lieber die Analyse anschauen, die etwas längere, wo drin steht, was...
Merz kann es nicht.
Ja, naja, also idealerweise würde ich als ausbalancierter Journalist sagen, wo man liest, was spricht für Friedrich Merz, was spricht gegen ihn und so weiter. Also das wären ja total naheliegende, aber leider Gottes auch manchmal vielleicht ein bisschen langweilige Herangehensweisen, ne? Wenn man denkt, also sozusagen Middle Ground ist ja irgendwie immer so, muss man immer richtig gut verteidigen.
Aber ist es nicht auch ein Problem, dass wir inzwischen so viele Angebote haben und unsere Zeit auch so schnelllebig ist, dass es eigentlich wirklich nur noch um Überschriften geht? Also dass die Inhalte, die Fakten, das, was vielleicht auch eine Debatte wieder möglich macht, gar nicht mehr eine Rolle spielen?
Das stimmt, ja. Also ich glaube, da sind ganz viele Phänomene und die beobachten wir ja. Was uns positiv gestimmt hat und warum wir gedacht haben, wir können das auch mal wagen, auch einen ganzen Teil besser streiten zu nennen und ins Konstruktive zu gehen, dass sich so viele daran stören. Also wenn wir jetzt nur eine ganz kleine Minderheit wären, die sagen würden, das ist nicht in Ordnung, aber alle sagen, ist doch super der Krawall. Aber nein, es gibt einen ganz großen, also das ist ja das Verrückte, bei dem ganzen gesellschaftlichen Streit, den wir erleben, gibt es einen riesengroßen Konsens von Sarah Wagenknecht bis, wir haben wirklich Zitate gefunden von Marco Buschmann, FDP, Sarah Wagenknecht, die sind fast gleichlautend, wo sie die Debattenkultur beklagen und auch noch dazu sagen, was wir eigentlich machen müssten, nämlich einander zuhören, auf Argumente eingehen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch den ganzen Katalog vorstellen. Die Frage ist halt bloß, ja, warum macht ihr es denn und warum machen wir es denn nicht? Ne? Aber du bist ja immer noch auf der Suche nach den konstruktiven Antworten, richtig?
Das habe ich schon aufgegeben, weil es uns gerade vor die Füße gefallen ist. Eine Leser, in diesem Fall Leserzuschrift, und die illustriert im ganz Kleinen, was in den großen Debatten, glaube ich, falsch läuft. Ich habe den Eingangs, ich will mal sagen, Fehler gemacht. Ich habe Olaf Scholz als Friedensschlumpf bezeichnet. Der Schlumpf bezog sich auf Markus Söder, der mal irgendwann gesagt hat, gucken Sie nicht so schlumpfig. Ja, das war, glaube ich, in irgendeiner Runde Ministerpräsident mit Kanzler. Nee, oder da war er, glaube ich, noch gar nicht Kanzler.
Ja, ne? Sein schlumpfiges Lachen.
Ne? Sein schlumpfiges, also. Ja, ja. So, da habe ich, weil ich nehme diese Beteuerung, wir müssen Frieden mit Russland und alles tun und so weiter, sehe ich so ein bisschen im Kontext mit der Brandenburger Wahl und. So, deswegen dieser Begriff Friedensschlumpf. Daraufhin kriegen wir eine Zuschrift, natürlich anonym. Olaf Scholz mit Häme als Friedensschlumpf betiteln, aber was ist mit Agnes Strack-Zimmermann? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Erstens, Olaf Scholz mit Häme. Ich habe den nicht mit Häme als Friedensschlumpf bezeichnet, sondern einfach gut gelaunt. Und dann, was zum Teufel hat jetzt Agnes Strack-Zimmermann mit dem Friedensschlumpf zu tun? Überhaupt nichts. Das ist so klassischer Whataboutism. So. Ja, aber arme Menschen gibt's doch auch woanders. Ne? Oder ja. So. Und das zeigt mir so in a nutshell, auf kleinstem Boden, was an Debatten häufig schief läuft. Also mir fällt auf, dieses böswillige Missverstehen. Da sind wir wieder bei Julian Reichelt. Der guckt
sich. Wobei böswillig auch schon wieder eine Bewertung ist.
Absolut, ne? Ja, aber du guckst dir einfach ein 10-minütiges Statement von Robert Habeck an und suchst die drei Worte daraus, die sich irgendwie skandalisieren lassen, und schreibst dann drüber, irre, das hast du noch nie gesehen, Deutschland am Abgrund und so weiter. Das nenne ich böswilliges oder bösartiges Missverstehen, nur zu gucken, was ist irgendwie krawallmäßig verwertbar.
Ja.
Das ist für mich, zumindest was Journalismus angeht, eine ganz, ganz zentrale Krankheit.
Auf jeden Fall. Und ich meine, diese drei Sätze, die man sich dann raussucht bei dem Statement, wahlweise von Habeck oder Merz. Heute kann man die ja auch wunderbar klippen und dann hat man den Social Media Clip und die Skandalisierung, weil das sich dann verbreitet und die 5 Sätze, die vorher und die 10 Sätze, die nachher gesagt wurden, die vielleicht für den Kontext ganz wichtig sind, fehlen. Ich selber habe mich auch schon ertappt, eher auch so in der Frühphase Social Media, auch selbst als Journalist, wo ich ja eigentlich wusste, wie wichtig Quellenstudium ist, Kontext ist und so weiter, dass ich selber in diese Empörungsspirale mit eingestiegen bin. Und also da merkt man schon, also auch bei der Suche nach Lösung. Ich glaube, es gibt so einen praktischen Baukasten, wo man an so kleine Stellschrauben drehen kann. Also wo wir zum Beispiel auch bei Social Media gucken müssen, ja, brauchen wir da stärkere Regeln, Regulierung, um mal einen ganz konkreten Ansatz zu nennen, den wir da aufführen. Der ist auch, glaube ich, nicht komplett von uns. Man muss ja immer bei der Urheberschaft aufpassen. Der wurde auch an anderer Stelle schon mal formuliert. So eine Art Pausetaste, so eine Zeitverzögerungstaste bei Social Media Posts zu machen. Also wenn du vielleicht auch mit richtig Wut im Bauch, mit Furor auf irgendwas antwortest, sagt, geht ja gar nicht, und böse Worte schreibst, dass du dann von X oder Facebook oder Instagram das nach 5 Minuten nochmal vorgelegt kriegst. Also willst du das wirklich posten? Meistens
hätte mir wahnsinnig viel Ärger erspart in meinem Leben.
Unglaublich viel, und das hätte dem Debattenraum ganz viel Ärger erspart, weil Leute natürlich dazu neigen, dann nochmal zu überlegen, ja, ist das vielleicht ein bisschen zu scharf.
Aber ich würde gerne nochmal bei Habeck bleiben. Ja, also auch wenn vielleicht jetzt mit einer anderen Frage. Ich habe gerade beobachtet so im Wahlkampf, also in Thüringen und in Sachsen, dass da immer wieder extrem auf die Grünen gedroschen wurde, genau. Die waren sozusagen die personifizierten Teufel. Ja, das war so das absolute, der Untergang.
Wobei ganz kurz, da darf ich dich erweitern, nicht die Grünen, sondern ganz persönlich. Das heißt, der Angriff auf die Person.
Ja.
Bei Ricarda Lang ist es noch mal ein bisschen intensiver. Da geht es dann auch noch auf Äußerlichkeiten, was so der Gipfel der Geschmacklosigkeit ist. Ne? So, wie darf die überhaupt mitreden? Und das scheint mir auch ein Kennzeichen zu sein, dieses Personifizieren von Debatten.
Ja, und da würde ich gerne einfach mal einhaken und fragen, was würdest du jetzt auch noch nach dem, was wir jetzt gesehen haben an Regierungspolitik, das, was die Grünen versuchen, was würdest du denen raten? Also wie sollen die sich, ich weiß, es ist schwierig, aber eine schwierige Frage, aber.
Ich also für die Grünen ist es, glaube ich, gerade unglaublich schwierig. Ja. Also möglicherweise müssen die einfach gerade mal ein bisschen, und das beobachtet man ja auch, den Kopf niedrig halten und hoffen, dass so diese Haupthass-Tiraden und Phasen vorübergehen, weil ich glaube, es ist unglaublich schwer, dem zu begegnen, weil wir sehen ja verschiedene grünen Spitzenpolitikerinnen und Politiker, Katrin Göring-Eckardt beispielsweise, die ja auch aus Thüringen kommen, die ja wirklich versucht haben, vor Ort zu sein, in Gespräche zu kommen und nicht mehr durchdringen. Und das ist natürlich eigentlich das Worst-Case-Szenario, wenn wir gar nicht mehr trotz des Willens gar nicht mehr durchdringen. Ich weiß nicht, ob es hilft, und ich weiß nicht, ob bei einem gewissen Teil einfach der Hass und die Enttäuschung so groß sind, dass man gar nicht mehr rankommt. Aber ich will die Hoffnung haben, dass es einen großen Teil gibt, der erreichbar ist, und wo es, glaube ich, damit anfangen muss, zu fragen, wo kommt es denn her? Und ich glaube, da ist ganz viel, und da haben die Grünen möglicherweise das ein oder andere falsch gemacht, weil sie aus guten Motivationen und guten Gründen und auch mit guten Argumenten häufig aber doch so rübergekommen sind, als wüssten sie es besser. Häufig wussten sie es auch besser, muss man ehrlicherweise mal fachlich sagen.
Klima.
Aber niemand mag es, wenn jemand es ständig besser weiß. Ich glaube, das kann man den Grünen heute eigentlich gar nicht mehr vorwerfen. Ich glaube, die haben da ihre Lektion schon gelernt, da die Rhetorik auch zu ändern. Aber ich glaube, es ist total entscheidend, dass man, und da sind wir wieder bei der Frage, und da bin ich sogar bei einem Julian Reichelt, Tayo, dass man ihn erstmal und alle Menschen erstmal ernst nimmt für das, was sie sagen. Also nicht von vornherein sagen würde, du machst das ja nur, um Krawall zu machen, du machst das ja nur aus Hass heraus, sondern erstmal zu fragen, was sagst du? Und auch anzuerkennen, ist das deine Meinung? Ich habe mal eine Hörerzuschrift bekommen von einer Frau, da hatten wir so viel psychologisiert, warum wählen die Menschen AfD, wovor haben die Angst? Und die schrieb mir und meinte, Herr Frenzel, ich habe keine Angst. Das ist einfach meine Meinung. Ich möchte einfach bestimmte, und dann zählte sie das auf. Und wissen Sie, ich bin ein relativ angstfreier Mensch. Also bitte stellen Sie mich doch nicht immer in so eine Ecke. Und ich glaube, das ist ganz häufig, weil es letztendlich eine Anerkennung ausdrückt für die andere Person. Erstmal für die Person und ihre Position, die manchmal fehlt. Und die manchmal fehlt in die Richtung, dass wir halt gleich sozusagen ihnen wieder vor den Kopf schlagen, sagen, das geht ja gar nicht. Oder indem wir ihn über den Kopf streicheln und sagen, oh, wovor hast du denn Angst, du armer Bürger irgendwo im Osten der Republik.
Auch dieses Pathologisieren, ne? Irgendwie scheint da ja ein psychischer Defekt vorzuliegen, wenn man AfD wählt. Ja. Wovon ich immer noch ausgehen würde. Aber interessanterweise hat uns ja Corona eine Menge gelehrt, gerade jetzt mit dem Abstand. Ne? Also ich betrachte einiges von dem, was ich in der Hochzeit von Corona auch hier an dieser Stelle zum Besten gegeben habe, heute mit dieser Distanz als, ich würde nicht sagen grundfalsch, aber zumindest mal überdenkenswert. Also alles, was mit Impfen oder Impfgegnerschaft zu tun hatte, ne? Da waren wir schon ziemlich radikal. Ja. Also wir haben Menschen, wir haben neulich hier Börne, wie heißt der Dings da, der Schauspieler, Jan-Josef Liefers,
ja, genau.
Haben wir zufälligerweise privat getroffen. Und ich sagte zu Suse, der war doch damals dabei bei diesen, als diese Filmschaffenden,
alles dicht machen.
So hieß das. Und das sollte ja so ein bisschen ironisch und nachdenklich sein. Das habe ich damals verdammt. Ich habe gesagt, das ist jetzt irgendwie zur falschen Zeit. Heute würde ich sagen, hey, das ist doch eigentlich mal eine Möglichkeit, hier das Thema ein bisschen breiter anzusprechen.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, denn dazu gibt es auch sogar Forschung, die hat Julia mit eingebracht, auch in unser Buch, dass diejenigen, die nicht einverstanden waren mit den Sicherheitsmaßnahmen damals in der Corona-Zeit, und die Mehrheit der Bevölkerung war ja einverstanden, muss man dazu sagen, dass diejenigen, die nicht einverstanden waren, gar nicht so sehr das Problem damit hatten, dass sie nicht die Mehrheit waren, sondern dass ihre Position nicht als legitim anerkannt wurde. Also, dass zu viele Leute gleich gesagt haben, so darfst du doch nicht denken. Und das ist echt auch nochmal ein Unterschied, das darf man nicht vergessen. Also da sind wir wieder auch bei diesem Anfangspunkt. Anerkennen, dass es andere Perspektiven gibt, in den argumentativen Streit gehen, da konnte man bei Corona das ja gut machen. Aber ich glaube, das war wirklich in der Hinsicht lehrreich, weil das auch mir so passiert ist, auch anderen so passiert ist, was du gerade beschrieben hast, Sayo.
Da kommt ja dann das Wort Ambivalenz, ne? Also, und wie gehen wir denn um mit Ambivalenzen? Also so ein bisschen hast du es ja schon eben beantwortet, aber mir fehlt noch so dieser letzte Moment, wo ich sage, jawohl, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt bin ich mittendrin und kann auch wieder in eine Debatte einsteigen.
Ich meine, die eigentliche Prüffrage, und die ist theoretisch auch erstmal wieder einfacher gesagt, als in der Praxis gelebt, ist, was, wenn der andere recht hätte?
Also das hat Obama mal gesagt, what if we were wrong?
Ja, steht genau. Steht im Buch, glaube ich, ne? Also wir haben Obama zitiert, nicht mit der Aussage, mit einer ähnlichen Aussage, er hat es an verschiedenen Stellen gesagt. Das Traurige ist ja, man hat gemerkt, Obama ist mit dieser Haltung angegangen und jetzt wird er sich wahrscheinlich total freuen, euer regelmäßiger Hörer Robert Habeck, wenn ich sage, der deutsche Obama Robert Habeck macht es ja auch, ne? Oder hat ja ganz häufig so eine Rhetorik an den Tag gelegt, eben nicht die vor den Kopfstoß-Rhetorik.
Und man merkt Fakten zu nutzen.
Ja, und man merkt halt auch, dass das natürlich auch eine Methode ist, die, wenn man erstmal ordentlich gehasst oder abgelehnt wird, leider dann bei manchen auch nicht mehr die Tür aufmacht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, kann die Lösung nicht sein, dass wir dann sagen, okay, dann hören wir auch auf, dann geben wir damit auf, sondern es bleibt letztendlich der richtige Ansatz. Aber dazu gesagt, es ist halt unglaublich schwer. Also wir haben ein Beispiel drin, Armin Laschet, der gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat, der jetzt so einige Talkshow-Auftritte hatte, unter anderem ja auch zum Beispiel gesagt hat, mit Blick auf die Corona-Pandemie, ganz ähnlich wie Hayes gerade dargestellt hat, naja, vielleicht sind wir nicht gut mit denen umgegangen, die es anders gesehen haben. Und der auch in der Kriegs- und Friedensfrage Ukraine erinnert hat, ne, Anfang der 80er Jahre Bonner Hofgarten, so viele Menschen, die demonstriert haben gegen die Stationierung von Raketen. Und wo er gesagt hat, es war damals nicht seine Meinung, es ist heute nicht seine Meinung, aber er hat das Gefühl, damals ist man mit dieser anderen Position besser umgegangen. So, dieser Armin Laschet mit diesen Aussagen hat es positiv in unser Buch geschafft, dann war Lektorats- und Redaktionsschluss und dann sehe ich Armin Laschet kurz danach, nach diesem unsäglichen Sylt-Vorfällen, wie er sagt bei einem Medienauftritt, ja, das ist vollkommen richtig, dass die mitgrölenden Studentin da, dass die suspendiert wurde und dass der andere den Job verloren hat und übrigens, so müsste man das auch machen mit denen, die bei den Palästina-Protestcamps dabei sind. Und dann habe ich gedacht, genau das beschreibt das Problem. Man ist rhetorisch aufgeschlossen auf der richtigen Spur und dann kommt der praktische Lackmustest bei dem Thema, das einem selber ganz wichtig ist und man schafft es schon nicht mehr.
Ja, ja.
Ja, absolut. Ich frage mich ja immer, auch gerade wieder nach den Wahlergebnissen der letzten Landtagswahlen, wo ja es eine sehr große junge Wählerschaft gab oder gibt, die AfD gewählt hat. Ob man diese Debattenkultur oder das überhaupt, wie man Debatten führt. Also ich denke da an tibetische Mönche, die da, das ist so Teil der Ausbildung auch. Und eben genau immer wieder auch Perspektivenwechsel, ja, also aus verschiedenen Perspektiven zu argumentieren und auch das auszuhalten, dass da vielleicht ein Streitgespräch entstehen kann. Ich frage mich immer, braucht es das wieder für den Schulunterricht? Mhm. Also sollten wir unsere Kinder wieder mehr heranführen, dass es A, kein Problem ist, wenn wir streiten, dass das eigentlich ein Austauschen von Argumenten ist, im besten Fall, und dass wir es aushalten, dass da eben auch ein Gegenüber ist, das eine ganz andere Meinung hat und dass wir nicht unbedingt überzeugen müssen.
Ja, also ich zumal ja auch die Gesellschaft auch immer diverser wird in vielerlei Hinsicht, ne? Also wir begrüßen das und, also was heißt wir? Das ist jetzt auch schon wieder die Frage, welches wir ist das? Aber eine diverse Gesellschaft im Sinne von Herkünften, ja, und dass wir das auch als eine Bereicherung wahrnehmen, das ist das Schöne und das Gute wir. Da gibt es natürlich sicher Leute, die das anders sehen. Aber wir haben auch eine größere Diversität, was Positionen angeht. Also das ist ja immer das Schöne bei dieser berühmten Enttabuisierung, ja. Also wir haben eine Enttabuisierung, was Lebensform angeht, was Liebesformen angeht, was die Frage der Geschlechterwahl angeht, und würden das jetzt aus einer progressiven Sicht erstmal total befürworten und sagen, super, dass heute Menschen
Fortschritt
das ausdrücken können. Wir haben aber auch eine Enttabuisierung, und das ging auf der Straße los, ganz massiv mit Pegida, hat sich dann in die Parlamente ergossen mit
der AfD. Vor genau 10 Jahren
übrigens. Ja, es ist auch eine Enttabuisierung. Das heißt, also wenn wir sagen, es wird diverser, breiter dessen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, kann das immer wirklich sehr unterschiedliche Dinge bedeuten. Ja, es ist sozusagen eine größere Möglichkeit, Dinge auszudrücken, die vorher gesellschaftlich in irgendeiner Form so stark sanktioniert waren, dass man sich nicht getraut hat. Und das ist natürlich in der Schule, und ich finde, das ist wahrscheinlich ein ganz interessantes Experimentierfeld, gerade auch in Schulen, in Landstrichen, wie sie jetzt gerade gewählt haben, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, jetzt in wenigen Tagen, wo man vielleicht schon eine ganz andere Diversität in der Hinsicht auch hat. Und da ist das, was du sagst, natürlich total entscheidend. Also, dass man da schon mal feststellt, die Kinder begegnen sich ja, und hinter diesen Kindern stehen Familien und Eltern, ne, die bestimmte Haltung haben. Da gibt es die gute alte Methode, ja, alte Familienfeiermethode, nicht über Politik reden.
Genau. Was, glaube ich, sehr viel praktiziert
wird. Das wird sehr viel praktiziert.
Alle müssen sich mal eine Viertelstunde neben den Nazi-Onkel setzen.
Genau, also das hat ja auch, also das ist ja auch eine geübte Kulturtechnik, die hat auch was Gutes für sich, und es gibt auch Momente, da sollte man sie mal an den Tag legen. Aber das können wir natürlich nicht dauerhaft gesellschaftlich machen, weil sonst kriegen wir nämlich immer diese Überraschung an den Wahlsonntagen und denken, ah, okay, wo kommt denn das her?
Also ich bin hier nochmal beim dritten Kapitel, besser streiten. Erster Punkt, Ambivalenzen. Das heißt, Mehrdeutigkeiten, auch ja verschiedene Meinungen aushalten, Zweifel äußern, auch das Irrationale, zum Beispiel den Faktor Zufall mit einberechnen. Jeder Verschwörungstheoretiker hat ein Problem. Diese Verschwörungstheorien sind alle viel zu perfekt. Im richtigen Leben funktioniert. Ja. Also der CIA hat die beiden Türme in Manhattan zum Einsturz gebracht. Scheitert schon daran, dass der CIA zu doof ist, einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten irgendwie vor irgendwelchen Strolchen zu schützen. Ja, wie sollen die zwei Hochhäuser in die Luft jagen?
Strolchen in Strolchen.
Das ist aber auch eine interessante Theorie
jetzt. Ja, aber ne, so Grenzen weiten. Also dieser Bereich Ambivalenzen ist ja, ich liebe das Wort Mehrdeutigkeiten. Ne? Ambiguitätstoleranz ist ja auch so ein Begriff. Ne? Also Widersprüche auszuhalten. Ja. Es gibt halt verdammt nochmal Widersprüche, wie wir zum Beispiel in unserer Energieversorgung gerade sehr gut vorgelebt kriegen. Du hast ein zweiten Punkt, der heißt Verantwortung. Da bin ich dann auch sehr bei uns als Journalisten, und da ist auch dieser Punkt Sprache zum Beispiel. Klar, wenn einem nichts einfällt, das kenne ich aus meinen Büchern auch, immer an das Bildungssystem appellieren. Ja, im Zweifel muss es die Schule
finden. Auf jeden Fall.
Ich möchte hier nochmal ein Beispiel ranziehen, weil es wirklich prototypisch ist für unsere Debatte, für unsere Nicht-Debatte. Es lief bei, wo war denn das, RTL und ich glaube Stern TV, eine Inside-Charité-Enthüllungsgeschichte, dass also in einer der renommiertesten Kliniken Deutschlands oder vielleicht sogar der ganzen Welt ganz, ganz fürchterliche Zustände sind. Und da hat sich dann eine Reporterin so als Helferin, als Assistentin irgendwie eingeschlichen. Ja, und dann hat man ein bisschen Blut mal gesehen, und dann lief hier was und da lief da was. Daraus wurde die Geschichte gemacht, katastrophale Zustände an der Charité, also dieses Verallgemeinern. Jeder, der an diesem Morgen, als das bekannt wurde, die Charité gegangen ist, hatte, glaube ich, ein naja, irgendwie so mäßiges Gefühl. Ricardo Lange, jetzt sind wir wieder bei der Corona,
der
Prototyp des deutschen Intensivpflegers, super Typ, ne, hat auch einen Podcast, der sagt selber, das ist nicht in Ordnung, wenn man so ein paar Einzelfälle nimmt und die für 1 Million Behandlungsfälle an der Charité hochrechnet. Die Menschen hier geben alles. Und so ein Beitrag, der bleibt in den Archiven, der bleibt in den Köpfen, der bleibt immer überall hängen.
Vor allen Dingen mit Bildern, die Bilder sind es.
Und der hat dann noch dramatisch verpixelt und dann haben wir uns da, also dieses Inszenieren auch von irgendwas. Und da ist Journalismus verdammt nochmal in der Verantwortung. Ich verstehe den Trieb, daraus jetzt eine Skandalgeschichte zu machen. Ich kenne das auch als Journalist. Du willst einen Skandal und leider ist es keiner. Und dann muss man halt die ganze Zeit irgendwelche Rosinen aufpumpen zu Luftballons. Die Folgeschäden und ich finde auch, was die Debattenkultur angeht, das ist nicht in Ordnung.
Ja.
Zumal die Charité dann ja auch nicht konfrontiert wird mit diesen Fällen, sondern das wird dann halt so weggesendet.
Ja, was natürlich ein journalistischer Grundfehler schon mal
ist. Ja, ist schon wahr. Aber diese Charité-Geschichte ist für mich prototypisch für ein entgleistes journalistisches
Aufreger,
ja, was wir aber jeden Tag erleben.
Ja. Ich habe mal, das ist echt Jahre, liegt Jahre zurück, aber meine Lektion gelernt als junger Journalist für die Wolfsburger Nachrichten, bei denen ich als Schüler angefangen habe. Meine Heimatstadt Wolfsburg hatte und hat immer noch eine Partnerschaft mit Marignan, das ist in der Nähe von Marseille, und die hatten einen Front National, also ne, Le Pen-Partei, Bürgermeister, und daraufhin hatte dann Wolfsburg beschlossen, wir beenden die Kooperation, die praktische in der Städtepartnerschaft, keine Reisen dahin dergleichen mehr. Ich war in der Musikschule, habe Gitarre gespielt, erfahre von meinem Gitarrenlehrer, demnächst gibt es ja von der städtischen Musikschule eine Tour in eben diese französische Partnerstadt, und witterte als junger Reporter dieser Wolfsburger Nachrichten den absoluten Skandal, bin in die Redaktion gefahren sofort, habe gesagt, mach mir Platz auf der Seite 1 Wolfsburger Nachrichten, ja, die Brandmauer ist gebrochen, ja, und so weiter. Was machte mein Redaktionsleiter? Er griff zum Telefon, rief den Leiter der Musikschule an und sagte, ich habe ja gerade gehört, das ist euch doch nur durchgegangen, oder? Und der war sofort erschrocken, meinte, ja stimmt, richtig, das geht ja jetzt gar nicht mehr, wir müssten da ja, und sagte es ab. Meine Geschichte, meine Story war abgesagt, der Skandal war abgesagt.
Verdammte Realität.
Weil der Redaktionsleiter einfach gesagt hat, müssen wir das eskalieren oder können wir das anders regeln? Das war für mich wirklich interessant. Ich habe natürlich erstmal kurz geweint um meinen journalistischen Coup, aber habe es eigentlich mitgenommen für mein Leben lang, weil ich dachte, ja, das ist eben auch, kann verantwortungsvoller Journalismus sein, erstmal zu prüfen, ist das wirklich eine böse Absicht, kann man das anders abwenden? Ne?
Ich frage mich ja immer, das geht ja letztendlich auch um wieder Vertrauen zu gewinnen, also auch Vertrauen wieder in Medien zu gewinnen. Ne? Also diese Debatte haben wir ja auch, diese gesteuerten Medien, und wie weit müssen sich die Medien da vielleicht auch wieder als vierte Instanz wahrnehmen und weniger, also ich weiß, es ist alles wirtschaftlich problematisch, die Auflagen sinken und so weiter, aber
naja. Also ich finde, Corbinians Sendung zum Beispiel ist jetzt ausnahmsweise mal total billiges Fischen vor Komplimenten. Aber deine Sendung, Studio 9, ist im besten Sinne unaufgeregt. Das ist öffentlich-rechtliches Radio, so wie man sich das wünscht. Das ist ein bisschen unterhaltsam, da wird durchaus auch kontrovers geredet und man kann das auch stehen lassen. We agree to disagree. So geht das. Mhm. Und ihr habt trotzdem Erfolg. Die Kollegen, die Lage der Nation, dieser Podcast, die 1,5 Stunden sich in irgendein Thema reinbuddeln, als Juristen, als Ökonomen, als Journalisten, als irgendwas, total unaufgeregt, Sachen erklären, zeigt ja, dass es einen Bedarf an, ja, etwas beruhigterem Debattieren gibt, oder?
Ja.
Habt ihr das auch festgestellt?
Also ich glaube auch, also ich glaube, die Richtung ist gerade gut aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, es gibt sehr viel verantwortungsvollen Journalismus, also auch im Printumfeld sehen wir ja, wie auch gerade die verschiedensten Formate probiert werden, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Mhm. Deutschland spricht von der Zeit unter anderem. Und es gibt, und ich glaube, das spielt gerade auch einem Journalismus, Qualitätsjournalismus total in die Hände, ein großes Bedürfnis nach Sortierung und auch nach Echtheit. Also das ist ja gerade, und jetzt gerade bei dem Voranschreiten der künstlichen Intelligenz, wo wir ja alle gar nicht mehr wissen, was wir in unsere Timelines der verschiedenen Social-Media-Anbieter reingespielt kriegen. Ist dieses Video echt? Ist es nicht echt? Mhm. Ist das von einer KI generiert? Ich kriege die ganze Zeit angeboten jetzt, dass mein Instagram-Account von einer KI übernommen wird, dann würde er viel erfolgreicher sein. Würden das meine Follower merken? Nein. Vielleicht würden sie es positiv notieren und sagen, endlich ist das professionell ja. Ja, und nicht mehr diese schlimmen Selfies. Aber wisst ihr, was ich meine? Also da passiert immer mehr, das wird immer mehr professionalisiert, mhm. so würde man das erstmal vordergründig sehen, aber letztendlich wird es immer unauthentischer. Mhm. Es gibt dazu auch Forschung, natürlich Amerika, die da immer voran sind, die sagen, also die fast schon sozusagen das Ende von Social Media voraussagen, weil das Authentische immer weiter weg ist. Also Social Media war ja früher so, als es losging, da kannte man Menschen aus dem realen Leben und hat dann eine digitale Verbindung aufgebaut. Mm, yeah. Und manchmal kannte man Menschen über Menschen, aber irgendwie war immer noch eine Verbindung da. Das wird alles artifizieller und wir haben immer weniger Garantie eigentlich, was ist echt, was ist falsch. Mm. Und ich glaube, das ist die große Rolle vom Journalismus und ich glaube, da kommen wir auch zu der Vertrauensfrage dann wieder zurück und zum Vertrauensgewinn. Wenn Journalismus das garantieren kann, dass du sagst, was ich von bestimmten Absendermarken kriege, das ist überprüft, das ist echt, das ist abgewogen, das ist aber auch klar markiert, wenn man es nicht genau sagen kann. Mhm. Ich glaube, dass das eine riesenstarke neue Rolle oder verstärkte Rolle Journalismus sein kann und deswegen sehe ich das tendenziell im Moment gerade eher positiv. Mhm.
Zum Schluss habt ihr 10 Vorschläge zum Kopfnicken und oder Kopfschütteln gemacht. Die müssen wir vielleicht nicht alle 10 durchgehen, aber einige.
Die Leute sollen ja auch das Buch kaufen.
So sieht's aus. Wir verlosen übrigens eins, weil der Verlag von Corbinian und Julia Reuschenbach Surkamp Nova.
Ja, also es ist Surkamp.
Es ist in der Reihe Nova. Ach, du hast es. Corbinian und Julia haben es geschafft, Surkamp, ja. Ich bei Drömer, du bei Random House, aber ihr bei Surkamp. Ja. Also, Punkt 1 gleich. Wir brauchen einen neuen Umgang mit politischen Umfragen. Ich würde das politisch sogar streichen, weil wir wissen alle, ich war selber mal Chefredakteur und Leiter politischer Ressorts, da kommen diese Jungs vom Umfrageinstitut und beraten dich, wie du die Frage zu formulieren hast, damit du möglichst viel Ausschläge hast. Ne? Macht es sie nicht auch traurig, dass so viele Menschen extremistische Parteien wählen? Ne? Also das ist so eine klassische Schweinefrage, wo du 90% Zustimmung kriegst, weil alle Leute, macht es traurig, dass alles so extrem ist. So, und am nächsten Tag haust du raus so, 90% der Deutschen sind verzweifelt. Ja, so. Also es ist jetzt ein sehr plattes Beispiel. Aber diese Umfragen, so von wegen dieses künstliche Schaffen von Mehrheiten, die vielleicht gar keine sind, ist so toxisch. Ihr fordert hier zumindest mal die Sonntagsfragen etwas einzuschränken.
Ja, ihr sprecht ja auch vom Möglichkeitsraum. Das fand ich so schön. Machte bei mir sofort wieder so den Kopf auf, ja, und ich war so am
Denken. Nee, ich glaube, das ist ein Original Reuschenbach-Frenzel.
Würde ich sagen.
Ja, also ich denke, das haben auch andere schon formuliert. Manchmal weiß man es ja auch nicht mehr so genau.
Aber erklär mal eben den Möglichkeitsraum.
Naja, also letztendlich verengen Umfragen ja auch den Möglichkeitsraum für Journalistinnen und Journalisten, aber auch für Bürgerinnen und Bürger. Man merkt das natürlich vor der Wahl. Also wenn man merkt, jetzt man ist ein glühender Liberaler, sieht, die sind bei 2% in Brandenburg, dann sag mal, okay, vielleicht entscheide ich mich doch für Woidke oder CDU oder wen auch immer. Also das ist natürlich schon mal ganz praktisch. Ich habe aber auch ein bisschen, also das ist sozusagen auch ein bisschen weiter gedacht im Sinne dessen, dass wir uns so stark darauf verlassen haben, dass wir dadurch im Prinzip eine Beschreibung der Realität kriegen. Also wir nehmen die Umfragen quasi für die Realität. Das ist so. Mhm. Und das meinen wir, glaube ich, mit Möglichkeitsraum, dass wenn wir gar nicht diese Illusion hätten, wir wüssten, was jetzt das Volk, ja, die Bevölkerung zu dem Thema oder zu jedem denkt, sondern wir gehen da mal ganz offen ran, dass wir dann selber viel stärker gefordert werden zu überlegen, was wollen wir denn? Mhm. Was finden wir denn richtig? Und erstmal ich, also was finde ich denn richtig, bevor ich die Meinung kriege, das finden 80% der Deutschen so. Mhm. Und also ich wünsche mir, das wäre eigentlich so eine richtig schöne Situation. Stellt euch mal einen Wahlabend vor, 18 Uhr. Und man kann sich wirklich überraschen lassen. Also wer so ein bisschen Politik beobachtet, der ist ja um 18 Uhr heutzutage überhaupt nicht mehr überrascht. Da geht es ja bloß darum, lag jetzt das Meinungsforschungsinstitut XY näher dran oder das andere. Aber man weiß im Grunde, wie die Ausschläge sind. Da geht es dann nur noch mal um Details entlang der 5%-Hürde und ob jetzt CDU oder AfD letztendlich das Rennen vorne machen in Sachsen. Aber die Grundparameter haben wir ja vorher alle da.
So, Punkt 2, den ihr als Vorschlag formuliert, Perspektivwechsel. Wer immer diesen Podcast hört, weiß, dass das eines der Lieblingsthemen meiner Frau ist. Immer hilfreich in Beziehungen, in Erziehungsfragen, wo auch immer.
immer richtig. Das Schulfach Demokratie, Medien und Information, klar, Schulfächer fordern
genau.
Ernährung, Umgang mit Geld, Umgang mit Social Media.
Debattenkultur.
Ganz so, das wäre mein nächster Punkt. Ich glaube, das, was in Großbritannien vielleicht nicht überall, aber vielfach gemacht wird, diese Debattierwettbewerbe. Mhm. Von allen Schülerinnen und Schülern, mit denen, die das jemals gemacht haben, das hatten als Schulfach und das gemacht haben, die haben alle durch die Bank davon geschwärmt, dass dieses Strukturieren einer Argumentationslinie, das Unterscheiden von Personen und Argumenten, dass das unglaublich hilfreich ist und zwar nicht nur für die Schule und für die Uni, sondern fürs ganze Leben. Also ich finde, allein diese Debattierwettbewerbe gehören in jede deutsche Schule.
Ja, viertens, und zwar nicht nur in die Gymnasien.
Absolut,
ne?
Also das, absolut. So, mehr politische Bildung haben wir auch. Debattentage, das geht in die Richtung. Der konstruktive Journalismus, den hatten wir hier auch schon, kommt von Ulrik Hagerup, einem Kollegen aus Dänemark, ist schon ein paar Jahre älter, ist das, was Suse auch propagiert, nämlich lösungsorientiert. Hier sind wir an einem interessanten Punkt, nämlich Nummer 7. Um die Debattenkultur zu stärken, sollten Medien wieder stärker auf partizipative Formate setzen. Ich glaube, da hast du einen Punkt. Weil gerade wir, ich als Repräsentant eines klassischen Regionalzeitungshauses, uns bröseln natürlich die Leserschaften weg, zumindest die klassischen. Auf Papier, digital ist immer schwierig. Und von fast allen Experten wird gesagt, ihr müsst Leserinnen und Leser wieder mehr einbeziehen. Und das reicht eben nicht nur eine Leserbriefspalte zu haben. Gibt es da irgendetwas, also wenn der Kanzler jetzt immer seine Townhall-Formate macht und so zu den Menschen geht und so, ist das schon mal so ein Schritt von Partizipation oder würdest du dir da noch mehr wünschen?
Ja, also ich finde, dieser Aspekt des Qualitativen ist da ganz wichtig. Ne? Also wir haben ja Partizipation viel stärker, auch unter anderem durch Social Media. Ne? Also jedes Medium hat ja irgendwie die Kanäle und da kann man liken, kommentieren und so weiter. Aber was haben wir da festgestellt, dass das ja meistens irgendwie die Hölle des Debattenraums ist, ne? Also die Kommentarspalten, da tut es einem immer leid, die Kolleginnen und Kollegen der Social Media Redaktion, die das managen müssen und kommentieren müssen und sortieren müssen und die ganze Zeit Sachen löschen müssen. Warum ist das so? Weil viele Leute da umso lauter reinschreien, um noch irgendeine Resonanz zu kriegen, weil sie das Gefühl haben, es ist eh egal. Deswegen glaube ich, bei diesen Partizipationsformaten muss man vor allem darauf achten, dass da vielleicht jetzt gar nicht immer so super viele Menschen dabei sein müssen. Vielleicht reichen auch mal 20 oder mal 100.
Ganz aber kurz, hast du gestern Ingo Zamperoni und die 100 gesehen?
Ich habe es noch nicht gesehen.
Aber das geht ja in die Richtung.
Ne?
Also 100 BundesbürgerInnen werden eingeladen und gruppieren sich in einer, ja, etwas spielerischen Art und Weise, so ein bisschen wie damals bei Michael Schanze, A, B oder
genau.
C. So
ob du wirklich richtig
stehst. Ja, genau. Aber das finde ich, ist zumindest der Versuch, was anders zu machen. Ja,
genau.
Das geht ja in so eine Richtung. Da hast du 100 Stellvertreter für 80 Millionen Menschen.
Ja, und die dann natürlich idealerweise dann auch genau für jemanden stehen, wo dann die eine Person etwas sagt und dann sind dann vielleicht mehrere hundert oder tausend Zuschauer, die sagen, ja, das fühle ich genauso.
Ja.
Aber es ist dann idealerweise eine authentische Person, niemand, der vorher zu stark gecastet wurde und so.
Genau.
Ne, also das ist wichtig, da kennen wir natürlich auch die Medienlogiken. Ne? Leider kennt ihr die Medienlogiken auch so, dass wir natürlich auch da gerne diejenigen mit den zugespitzteren Positionen haben,
weil
die sind ja klar verortbar. Ja, diejenigen, die so ein bisschen ambivalenter ist, wieder das Wort dazwischen stehen, die sind ja als O-Tongeber immer irgendwie langweilig.
Absolut.
Ich glaube, das müssen wir überwinden, dass wir sagen, nee, die repräsentieren eigentlich total viel. Ne? Also das ist so ein bisschen das Olaf Scholz Deutschland.
Was mir sehr gut gefallen hat, war Punkt 8, wir brauchen Ventile. Also ihr schlagt eine Wut-Hotline vor. Die Älteren, die Tempo kennen, erinnern sich noch an 100 Zeilen Hass von Maxim Biller, wo der auf der letzten Seite einfach wirklich einmal so im breiten Strahl über die Seite gekotzt hat und irgendwen, meistens waren es Personen, einfach mal so hingerichtet hat.
Ja.
Das war drüber, sehr drüber, aber es hatte eine Ventilfunktion. Wichtig?
Wichtig. Und ich glaube auch, also da darf man uns nicht falsch verstehen und ich glaube, das ist
zu
auch
spät.
Echt eine Gefahr, wenn wir immer so für Ambivalenz und die Wahrheit liegt doch irgendwie in der Mitte, so in diesem Ton sprechen. das ist jetzt auch nicht sozusagen so diese Instagram-Herzchenwelt, die wir uns vorstellen, wo alle erstmal sagen, danke für deine Position und toll,
dass du das geteilt hast.
Ich sehe es zwar noch nicht, aber ich finde es total wichtig, dass du das sagst. Also das ist schön, wenn man so ist, dann soll man das auch so ausdrücken. Wenn man anders ist, soll man es aber auch mal anders ausdrücken. Und ich glaube, jeder ist auch mal anders. Und wir brauchen dafür Ventile. Maxim Biller ist einfach ein wunderbar böser Autor, ja, im besten Sinne dieses Wortes. Ich bin ehrlich drauf gekommen, also das war eine Sache, die habe ich mit eingebracht, muss ich dazu sagen, aus einer Inspiration, die ich hatte. Es gab, ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber bei KISS FM, bei dem Berliner Radiosender, die Fuck You Hotline. Und als Student, auch dieses Geständnis muss ich an dieser Stelle machen, liebe Kollegen beim Deutschlandfunk, ich habe als Student eher KISS FM als Deutschlandfunk gehört.
Oh.
Das ist jetzt wahrscheinlich der Abmahnungsgrund. Ja. Aber ich fand das immer wunderbar, wenn da irgendwelche Schülerinnen angerufen haben und sagen, ein dickes, fettes Fuck you für meine Mathelehrerin. Und da kam halt was raus. Ja. Und jetzt muss man die Mathelehrerin dann nicht namentlich an den Pranger stellen. Aber dass wir auch das zulassen, also dass wir auch nicht sagen, es ist immer alles Blümchen und Herzchen, sondern es sind Wutmomente da, es sind Emotionen, die dürfen raus, die müssen raus. Ich bin gerade hier mit der U-Bahn hergekommen und sah irgendwie diese klassische BVG-Minute, die erstmal 5 Minuten dauerte, um dann die Mitteilung zu bekommen, ja, dieser Zug fällt aber aus und der nächste. Da hatte ich auch so eine gewisse, sagen wir mal, wachsende Wut, würde ich schon sagen, auf die Infrastruktur in dieser Stadt. Und dann kann es auch mal raus. Ja, deswegen wähle ich jetzt, glaube ich, beim nächsten Mal nicht irgendeine Partei, von der ich dann davon ausgehen kann, dass sie das auch nicht lösen wird, sondern besser vielleicht mal da kurz schimpfen und dann ist es raus.
Wichtig ist ja, dass das die richtige Arena hat, ne? Dass das nicht immer und überall passiert. 9. Punkt, du warst schon gerade da mit Herzchen und Likes. Das ist mein Thema, Suse kann es bestätigen, seit Jahren. Der Erfinder des Facebook-Daumens hat selber gesagt, ich bereue es, weil dieses Liken und auch Weiterleiten von Inhalten einfach die Debatte total versaut, weil Menschen eigentlich nur noch Dinge von sich geben, manche jedenfalls, damit sie geliked und weitergeleitet werden, was natürlich auch so eine ja Totaleskalation mit sich bringt. Hat mir am Anfang schon Krawall geht, also je krawalliger ich bin, hallo El Hotzo, schönen Gruß an dieser Stelle, desto mehr werde ich geliked und weitergeleitet.
Ja.
Und ihr sprecht euch, hallo Mark Zuckerberg, kleiner Hinweis an dieser Stelle, schafft den scheiß Daumen, das scheiß Herzchen und das scheiß Weiterleiten ab.
Genau. Und interessanterweise war es auch so, dass sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, heute X, als die angefangen haben, es diese Funktion gar nicht gab. Die kam erst ein paar Jahre später dazu.
Genau.
Das heißt, also was man mal am Anfang nicht hatte, kann man ja auch wieder wegnehmen und es würde uns alle in andere Situationen bringen. Also bevor man ein schnelles Herzchen und einen schnellen Like setzt, dass man es selber in Worte fassen muss. Was finde ich denn an diesem Post von Hajo Schumacher jetzt eigentlich wirklich gut? Ja, oder auch nicht gut. Und auch dieses einfache Teilen. Ich meine, wir kennen das alle ein bisschen. Da gibt's ja auch so ein bisschen so die Solidarität unter Kollegen und Freundinnen, Freunden. Ja, da hat jemand was gepostet. Man teilt es einfach mal. Man liked es einfach mal.
Genau. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, like ich viel mehr als vorher, weil ich will ja zurückgeliked werden.
Genau. Also,
kenn ich.
Und man merkt ja übrigens auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja ein bisschen wie so, na, wenn man zu viel Zucker im Essen hat, man braucht dann immer mehr. Ne? Also dann, und es macht dann irgendwann nicht mehr glücklich.
Ja, es hat was mit dem Belohnungssystem tatsächlich zu tun.
Du kriegst dann irgendwie 100 Likes und denkst so, ach komisch, beim letzten Mal hatte ich aber 200. Und vor allem lustigerweise kriegt man ja die meisten Likes immer bei, keine Ahnung,
Katzenbabys.
Ja, also wo man ja dann auch nochmal so ein bisschen in Zweifel stellen kann, wie stark ist denn eigentlich jetzt die inhaltliche Aussage wirklich?
Also, ja, wobei, und wobei, da kommt ja noch was hinzu, ne, dass zum Beispiel Instagram eben auch belohnt, je öfter du was postest. Das heißt, deine Verbreitung wird auch größer, je öfter du dich da irgendwie äußerst oder so. Ne? Also das ist so, wie kriegen wir sie an die Spritze?
Ja.
So.
Ja. Letzter Punkt. Empört euch, das ist der Buchtitel von Stefan Essel. Irgendwann in den 10er Jahren hat er dieses so ein ganz schmales Heftchen geschrieben.
Dieser Schweizer Diplomat, der war da, glaube ich, schon über 90 Jahre geschrieben.
Genau. Ihr setzt dem entgegen, ja, empört euch, alles in Ordnung, aber entspannt euch auch mal.
Genau, das.
Also lasst die Dreschpflege und die Forken und Haken und Spaten mal alles schön im Geräteschuppen.
Die Traktoren.
Ja, schönen Gruß an den Deutschen Bauernverband an dieser Stelle, wie viele Leute wir auch grüßen.
Ja.
Da sind wir natürlich wieder sehr ambivalent, ne?
entspannen und empören. So ein bisschen italienisch so, das Leben als Opa?
Ja, das Schwierige ist ja auch, man muss ja immer auch wissen, an welcher Stelle lohnt es sich zu empören und wo ist es wichtig, sich zu entspannen. Das ist natürlich fast schon eine Lebensaufgabe, im ganz Persönlichen, aber natürlich auch im Gesellschaftlichen. Insofern ist es mal so nett dahingesagt. Ja. Nur, wir haben das aber auch gemerkt, es gibt so große Empörungswellen bei Themen, wo man dann merkt, dass es relativ wenig Ausschläge hat. Ich finde, das beste Beispiel ist immer diese berühmte Ostdebatte. Ja? Ja, also, wo es eine riesen Aufregungswelle gibt. Mhm. Und ich manchmal das Gefühl habe, Stichwort Verschwörungstheorie, dass man fast schon vermuten könnte, da sitzen dann diejenigen, die wissen, irgendwie sind sie auch adressiert und sagen, ja, empört euch mal wieder, es wird sich eh nichts ändern.
Ja.
Ne?
Ja,
also die Ostdeutschen bleiben sozusagen, kommen nicht so stark in die Führungsposition, das Armutsreichtumsgefälle ist groß, ja, die Frage, wie viel wer besitzt. Ne? Also, und da denke ich manchmal so, wir haben manchmal sehr laute Debatten, wo man fast das Gefühl hat, das sind so Ersatzdebatten für wirkliche Veränderungen. Also je lauter die Debatte, desto stärker ist eigentlich der Bestand, wie es ist.
Ja, es sollte bleiben.
Wir haben einen Namensbeitrag von Joachim Gauck, Anfang November. Da werden sich alle wieder drüber aufregen.
Naja, also ich finde so Entspannung oder vielleicht auch Gelassenheit, ne? Also mehr Gelassenheit zu entwickeln. Also lieber ein paar Mal tiefer ein- und ausatmen und nicht gleich aufs erste rote Knöpfchen auch drauf drücken. Ja, also
ja,
ich glaube, das ist
mehr Gelassenheit wagen. Julia Roll. Reuschenbach und ihre bessere Hälfte? Nee, ihr seid 50-50, ne? Corbinian Frenzel haben gemeinsam das künftige Standardwerk Defekte Debatten verfasst, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Schatz, hast du irgendwas daraus gelernt für unseren nächsten Streit?
Ganz viel.
Okay.
Ich werde tief durchatmen.
Tschüss. Vielen Dank, lieber Corbinian.
Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.